Ja, ich freue mich schon wieder zu einem besonderen Gottesdienst in Grassau zu sein. Immer wenn ich im Urlaub bin, ist passiert irgendwas Besonderes hier. Einmal war es der erste öffentliche Gottesdienst und dann wurden Älteste eingesetzt. Heute wollen Martin und Kirsten so ganz offiziell beauftragt werden, auch für ihren Auftrag hier im Chiemgau. Und es ist uns als Gemeinschaft von Evangelium für alle ja auch sehr wichtig, dass Gemeinden entstehen in unserem deutschsprachigen Europa. Viele beten für euch in Grassau. Wo ich hingereist bin, habe ich immer gute Botschaft aus Grassau weitergegeben und das Gebetsanliegen. Und es ist auch schön, dass ich immer wieder gefragt werde, wenn ich dann wieder vorbeikomme, wie geht's in Grassau? Und das ist dann immer schön, auch davon berichten zu können und natürlich auch von dem Anliegen, das uns heute Morgen besonders beschäftigt, dass auch Missionsarbeit von euch hier in Grassau weitergeht. Denn ihr sollt ja nicht nur euch freuen an eurer Gemeinde. Ich hoffe, dass ihr das von ganzem Herzen tut und dass ihr erbaut werdet im Glauben, aber dass ihr den Segen, den ihr selbst empfangt als Gemeinde, auch weitergebt an die Region, in der ihr lebt. Gott erwartet von euch keine Missionsarbeit in Ostfriesland in erster Linie, aber in eurer Region. Und das soll uns beschäftigen. Mancher mag sich vielleicht fragen, wenn Martin und Kirsten davon sprechen, sie wünschten sich, dass noch einmal eine Gemeinde entsteht in dieser Region, ob denn Gemeindegründung heute überhaupt noch so vordringlich ist. Und weil das ja euer Anliegen ist, werde ich heute nicht so persönlich an euch reden, sondern an uns alle. Warum ist Gemeindegründung so wichtig? Nun, das begründet sich zunächst ganz einfach aus einem Satz unseres Herrn. Er hat gesagt, und es ist uns aufgeschrieben in Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das tut er jetzt schon seit 2000 Jahren. Und er hat uns gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und der Vater sandte den Herrn, damit die Gemeinde Jesu auf dieser Erde entsteht. Und er hat uns gesandt in seinem Namen, in seiner Kraft, wie es uns auch die Grußworte vorhin gesagt haben, das Evangelium weiterzugeben. Wir haben einfach seinen Auftrag zu erfüllen, weil er uns gerettet und gesandt hat. Er hat gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und dabei ist nicht entscheidend, wie ist die politische Lage in unserem Land, wie ist die geistliche Lage in unserem Land, sondern es ist nur entscheidend, dass der Herr gesagt hat, geht hin und verkündigt das Evangelium. So, das ist unsere Aufgabe und alles Weitere ist die Sache unseres Herrn. Und er wird ja wiederkommen. Ich denke, wir alle erwarten unseren Herrn. Das ist der große Zielpunkt unseres Lebens. Nicht die Rente oder der Tod, sondern dass er wiederkommt. Mich bewegt dabei immer, und ihr könnt das, wenn ihr wollt, mal aufschlagen, in Matthäus 24, immer wieder eine Passage, ist ja eine der Endzeitreden unseres Herrn. Und er sagt dort in Vers 44, Matthäus 24, zunächst Vers 44, darum seid auch ihr bereit, bereit für seine Wiederkunft, meint er in diesem Zusammenhang. Seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Und das motiviert mich immer wieder neu. Wenn der Herr wiederkommt, dann soll er mich dabei antreffen, diese gute Speise weiterzugeben. Und das gilt genauso auch dir. Es ist nicht nur für Leute wie Martin, die das vollberuflich machen, sondern das ist unser aller Auftrag. Damit will er uns beschäftigt finden, letztlich, wenn er wiederkommt. Das soll unser Herz ausdrücken. Wir sind unterschiedlich begabt, aber wir haben alle den gleichen Auftrag. Und wenn der Herr seine Gemeinde baut, dann bedeutet das ja nicht zuerst, dass neue Gemeinden entstehen, dass es statt 7.000 dann 7.001 Gemeinden in Deutschland gibt oder wie viele es gibt. Es geht auch nicht darum, dass unsere örtliche Gemeinde wächst, dass wir statt 40 irgendwann mal 80 sind, sondern Gemeinde Jesu wächst dann, wenn wie in Dörfern Menschen bekennen, dass sie gerettet wurden durch Gottes Gnade und dass sie das bezeugen durch die Taufe. Das fördert Gottes Reich. Es geht um die Rettung von Menschen. Es geht nicht darum, dass unsere Gemeinde größer wird oder dass wir bei Evangelium für alle sagen können, jetzt sind wir so viele Gemeinden. Darum geht es nicht, sondern dass Menschen gerettet werden und Gläubige zugerüstet werden, als Jünger Jesu das anvertraute Gut weiterzutragen in dieser Welt. So wie es Paulus dem Timotheus sagt, ich befehle dir dieses anvertraute Gut an, dass du es bewahrst und dass du es weitergibst an solche, die wiederum fähig sind, andere zu lehren. Und wir haben die Zusage unseres Herrn, dass er dieses Werk tut, bis er kommt. Er baut seine Gemeinde und deswegen ist all das, was wir tun zum Aufbau der Gemeinde Jesu weltweit, niemals umsonst. Ob wir jetzt eine Geldspende nach Indien geben oder ob wir jemanden ins Chiemgau aussenden. Ich, der Herr, baue meine Gemeinde. Ich bin so froh, dass nicht ich Gemeinde bauen muss. Und ich bin so froh, Martin und Kirsten, dass ihr nicht Gemeinde aufbauen müsst, als käme es auf euch oder uns an. Ich baue meine Gemeinde, hat der Herr gesagt. Ich bin alleine dazu fähig, denn nur er kann retten. Das kann ja niemand außer ihm. Aber er hat auch gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Das ist ein festes Vorhaben. Er tut das. Nicht ich überlege es mir mal oder ab und zu mache ich das mal, sondern ich werde meine Gemeinde bauen. Das ist die große Versicherung, die wir haben, das tut er. Und ich werde, und das ist ganz entscheidend, meine Gemeinde bauen. Nicht Gemeinde von uns. Mir tut das immer weh, wenn Geschwister sagen, ja, ich gehe in die Gemeinde von und dann kommt ein Name. Natürlich wissen wir manchmal, welche Gemeinde jetzt, welcher Ort gemeint ist. Aber es ist ja die Gemeinde unseres Herrn. Er baut seine Gemeinde, die für ihn gewonnen wird. Und ich will meine Gemeinde bauen. Er will nicht nur lose, unverbindliche Gruppierungen haben, sondern Gemeinden. Dass Gemeinden entstehen, Älteste eingesetzt werden, die wiederum dann gemeinsam arbeiten, dass das Evangelium weitergetragen wird. Und er hat aber noch ein schönes Wörtchen dazu gesagt. Er hat nicht nur gesagt, ich werde meine Gemeinde einfach auf die Erde senden, sondern hat gesagt, er wird sie bauen. Und jeder, der schon mal was gebaut hat, der weiß, es braucht Zeit. Wir haben unser Freizeitheim in Hemberg, da möchten wir gerne einen Anbau erstellen. Das ist eine umfangreiche Angelegenheit. Von den ersten Überlegungen bis zum Vorentwurf. Und dann muss man mit den Behörden reden, dann gibt es die Entwurfsplanung, dann muss der Bauantrag eingereicht werden. Irgendwann gibt es hoffentlich eine Baugenehmigung und dann geht es weiter. Und es braucht. Und wer weiß, wer baut, der weiß immer, es gibt auch immer Rückschläge. Das ist nicht zu vermeiden. Ich lese gerade eine Biografie von einer Schwester, die in Hamburg eine Missionsarbeit begonnen hatte unter Zigeunern. Ein ganz besonderes Volk. Und sie war so entmutigt nach einigen Jahren, dass sie ihrem Missionsleiter geschrieben hat, also ich möchte meinen Rücktritt oder ich möchte meinen Austritt ankündigen. Und der Missionsleiter hat ihr nur zurückgeschrieben, du, ich glaube, deine Arbeit steht unter dem Motto, ich habe eine offene Tür gegeben, aber es sind viele Widersacher da. Ich dachte, es ist auch gut für euch. Ja, das Feld ist weiß zur Ernte, du hast es, glaube ich, vorhin erwähnt, gell, ja. Und er denkt, wo ist das Feld weiß zur Ernte im Chiemgau? So viele verschlossene Herzen. Ja, weil der Herr seine Gemeinde baut. Er hat das im Blick, er überschaut das, er weiß ja, was er tun wird. Aber es sind auch Widersacher da. Und er hat versprochen, die Pforten des Totenreiches werden die Gemeinde nicht überwältigen. Wo Jesus Leben schenken will, da hat der Tod keine Macht. Und selbst Satan, wenn er es auch noch so will, und Jesus sich ja angekündigt hat, ich werde meine Gemeinde bauen, nicht einmal Satan kann das hindern. Er baut seine Gemeinde. Ja, das ist manchmal mühsam, das ist manchmal entmutigend, aber es ist immer das Werk unseres Herrn. Wir haben neulich Älteste eingesetzt in einer Gemeinde und da haben wir das Wort gelesen, wer ein Ältestenamt begehrt, begehrt ein köstliches Werk. Das habe ich ganz sicher auch gelesen bei eurer Ältesteneinsetzung. War das letztes Jahr oder vor 2 Jahren? 2 Jahren, ja. Es ist ein köstliches Werk. Es macht nicht immer Spaß, aber es ist immer köstlich, weil es das Werk unseres Herrn ist. Es ist ein Dienst an seiner Gemeinde und das macht den Dienst so kostbar, auch den Missionsdienst. Ein Mann vergangener Tage hat einmal gesagt, die ersten Christen wurden durch den Heiligen Geist zu der Hauptaufgabe geleitet, Menschen durch Christus zu Gott zu bringen. Und es wurde ihnen nicht erlaubt, sich an faszinierenden Ablenkungen zu erfreuen. Ja, oh, muss man sich ja warm anziehen. Es wurde ihnen nicht erlaubt, sich an faszinierenden Ablenkungen zu erfreuen. Wisst ihr, und die faszinierenden Ablenkungen, das kann nicht nur irgendein Unternehmen sein oder mein Hobby, sondern es kann auch sein, wir richten es uns schön ein in unserer Gemeinde, machen es immer noch ein bisschen netter, immer noch ein bisschen kuscheliger, immer noch ein bisschen angenehmer, immer noch ein bisschen vielfältiger. Aber der Herr hat uns eine Aufgabe gegeben. Menschen müssen gerettet werden. Menschen müssen das Evangelium hören. Und vielleicht müssen wir als Gemeinden, und da schließe ich meine Gemeinde, der ich zu Hause bin, ein, vielleicht haben wir uns manchmal zu gemütlich eingerichtet, zu sehr um uns gedreht und nicht mehr gebrannt für die Verbreitung des Evangeliums. Verbrauchen fast unsere ganze Energie, um unsere Gemeinde zu optimieren und neue Probleme zu lösen, die wir vielleicht nicht hätten, wenn wir mehr in der Evangelisation tätig wären. Ich glaube, viele Gemeinden haben deswegen so viele Probleme, weil sie nicht einfach das tun, was der Herr ihnen gesagt hat. Evangelisation bedeutet Gemeindegründung, das kann man nicht auseinander dividieren. Ich möchte euch erinnern an den bekannten Text, den müsst eigentlich jeder von euch auswendig können, aus Matthäus 28, eines der letzten Ansagen des Herrn oder eine der letzten Ansagen des Herrn an seine Jünger. Und er sagt dort im Vers 17 zu denen, die sich vor ihn niederwarfen zur Anbetung, wenn manche dabei auch zweifelten, und Jesus sagte ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. So das Gemeinde. Ja, Menschen werden unterrichtet, Menschen werden getauft, Menschen werden gelehrt im Willen des Herrn. So das ist, was der Herr uns gesagt hat, was wir tun sollten. Geht hin. Das kann sein nach Bangkok wie die Biene. Wir haben sie neulich auf der Gemeindefreizeit der Traunreuter kennengelernt. Oder andere gehen nach Afrika und andere gehen einfach ins Chiemgau. Oder du morgen wieder in deine Arbeit. Geht hin. Geschwister, ich empfinde es in meinem Dienst immer als, ich sage es gerne so, als die größte Freude, wenn Menschen sich bekehren. Ich meine, das muss einem immer freuen. Um der Ehre unseres Herrn willen, wenn jemand gerettet wird. Und es ist die größte Ehre für eine Gemeinde, wenn Gott einen Mitarbeiter aus der Gemeinde sendet an einen anderen Ort, damit dort das Evangelium verbreitet wird. Gott war sehr gnädig mit euch. Er sendet Martin und Kirsten und lässt sie doch noch hier. Also mit einem Bein sind sie hier und mit dem anderen im größeren Kontext vom Chiemgau. Aber wir dürfen auch beten, Herr, sende Arbeiter in diese Ernte, die weiß ist. Es gibt noch so viele Regionen in dieser Welt, in denen das Evangelium nicht bekannt ist, wo man den Namen Jesus noch nie gehört hat. Ich hoffe und bete, dass ihr darum betet für eure Gemeinden, die ihr hier vertretet. Herr, sende Arbeiter in die Ernte aus unserer Mitte. Herr, sende die, die wir am unverzichtbarsten finden. Wir hatten mal so eine Welle in unserer Gemeinde, es sind einige Leute auf die Bibelschule und eine ältere Schwester hat gesagt, ja Michael, was wird denn da? Da gehen ja immer die Besten. Habe ich gesagt, ja, sollen wir die Schlechtesten schicken? Die faulsten, die bequemsten, die selbstsüchtigsten, sollen wir die senden? So nach dem Motto, naja, für die Heidenmission sind die, die wir eh nicht vermissen werden, gerade gut genug. Nein. Was ist unser Herr denn wert? Ist er das Beste wert? Manche Gemeinden, ich denke gerade an eine Gemeinde, die senden einen ihrer unverzichtbarsten aus. Und man denkt so, das ist ein junger Mann für die Zukunft, der wird so dringend gebraucht für den Generationenwechsel. Und jetzt ruft ihn Gott und er wird seine Heimat verlassen. Ja, ist das Gottes Gemeinde? Wenn er einen Mitarbeiter sendet und durch den Weggang entsteht eine Lücke, von der wir keine Ahnung haben, wie sie gefüllt werden soll. Ja, baut Gott seine Gemeinde oder bauen wir sie? Er hat die Hoheit. Und deswegen bete darum, Herr, sende Arbeiter in deine weltweite Ernte, auch aus unserer Gemeinde. Ihr kennt alle dieses Gleichnis, dass es in zwei Varianten gibt, von den anvertrauten Pfunden, ja, mit denen man wuchern sollte. Und ich dachte, das ist mal unsere eigene Errettung, ja, das geistliche Leben. Aber ich glaube, auch eine Gemeinde ist so ein Pfund. Und darf ich das mal den Grassauern so sagen? Ich habe das ja so relativ intensiv mitbekommen durch die Beziehung auch zu Martin, wie ja die ersten Gedanken waren und irgendwann ist Gemeinde entstanden. Und das ist auch ein Pfund, das ist auch ein Geschenk, das Gott gegeben hat. Und Gott gibt immer zur Vervielfältigung. Das hat Leben so in sich. Ja? Leben will sich immer vervielfältigen. Ob im Garten oder bei Menschen und im Geistlichen gilt das Gleiche. Er hat diese Gemeinde hier gesendet, damit sie gegründet, damit sie sich vervielfältigt. Und dieses Pfund setzt es gut ein für die Verbreitung des Evangeliums hier in Oberbayern. Und sendet Arbeiter aus. Bittet den Herrn, fleht ihn an. Herr, gib uns diese Ehre, weitere Mitarbeiter zu senden. Warum sind Gemeindegründungen so wichtig? Der Paulus hat ja als erster Missionar, wenn wir jetzt mal ja nicht direkt vom Herrn Jesus reden, der als erster wirklicher Missionar auf diese Erde gesandt wurde. Herr Paulus, der so ein großes Vorbild als Missionar ist, der hat eine Zeit zugebracht in Ephesus. Wir lesen das in Apostelgeschichte 19. Und da ist ein Vers, der, wenn wir mal im Himmel noch reden würden über diese Erde, dann hätte ich an den Paulus eine Frage aus diesen Versen. Vermutlich werden wir das nicht mehr tun, weil die Erde nicht mehr existiert. Warum sollen wir noch groß über sie reden? Wir haben dann den Himmel. Aber vielleicht, Apostelgeschichte 19, Vers 8, er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah 2 Jahre lang so, dass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Wisst ihr, wenn das in der heutigen Zeit geschrieben steht, würden sehen, wie ist denn das passiert? Jeden Tag hat er Lehrgespräche geführt und im ganzen Chiemgau, oder sagen wir es ein bisschen größer, in ganz Oberbayern, wurde das Wort Gottes bekannt. Alle hörten das. Heute würden wir sagen, ja klar, die haben einen Livestream geschaltet. Da konnten es alle übers Internet mitverfolgen. Oder sonstige sozialen Medien vielleicht eingesetzt, um das Evangelium zu verbreiten. Wir wissen, das gab es ja alles nicht. Und ich habe mich öfter gefragt, wie ist das geschehen? Es gibt verschiedene Ansätze, wie das geschehen ist. Aber das zeigt, Paulus und die, die um ihn waren, denen ging es nicht nur um ihre schönen Lehrgespräche um noch mehr Rätsel erklärt zu bekommen, noch mehr zu verstehen, sondern es ging darum, dass das Wort Gottes verbreitet wurde. Gemeinden sind nötig als Missionsstationen. Das ist für mich eine der großen Begründungen, warum wir neue Gemeinden brauchen. Wir brauchen neue Gemeinden als Missionsstationen. Ich habe auf einer Homepage gelesen von einem Werk, die besonders sich um Gemeindegründung weltweit bemühen. Da haben sie Folgendes geschrieben. Ich lese das mal vor. Aktives, ständiges Gründen von neuen Gemeinden ist die beste und wichtigste Strategie, um erstens das zahlenmäßige Wachstum im Leib Christi in einer Stadt und zweitens die konstante Erneuerung von existenten Gemeinden zu sichern. Nichts anderes wird einen so bleibenden Eindruck hinterlassen wie dynamisches, großflächig angelegtes Gründen von neuen Gemeinden. Naja, an der Art und Weise, wie das geschrieben ist, merkt man schon, das kann ja nur in den USA geschrieben sein. Ja, das ist ihre Art. Wir Deutschen drücken das vielleicht anders aus. Aber diese Leute leben das. Vielleicht würde ich nicht alles genauso machen, wie sie es tun. Aber sie brennen für die Verbreitung des Evangeliums, weil sie sagen, erstens, es gibt nichts Effektiveres für die Verbreitung der Gemeinde Jesu, wie die Gründung neuer Gemeinden an einem neuen Ort, wo es das noch nicht gibt. Und zweitens, die Gemeinde, die wiederum neue Gemeinden gründet, wird selbst belebt, weil sie nicht um sich selber kreist, sondern weil sie immer wieder neu beschäftigt ist mit diesem einen Gedanken, das Evangelium muss verbreitet werden. Neue Gemeinden erreichen neue Gegenden. Wenn es in einer Großstadt ist, wie München, wurde vorhin erwähnt, oder Stuttgart, ja, dann ist es gut, wenn in einem anderen Stadtteil eine neue Gemeinde entsteht, damit die Leute, die dort wohnen, mit dem Evangelium in Berührung kommen. Ein Theologe vergangener Tage, der vielleicht in mancher dogmatischer Hinsicht umstritten sein möge, ich lasse mal seinen Namen auf der Seite, dass wir keine unnötigen Diskussionen beginnen, aber ich lese mal was vor, was er gesagt hat und das finde ich sehr treffend. Er sagt Folgendes, Mission, also er schreibt über Gemeinde Jesu, Mission ist ihre Begründung und ihr Leben. Mission ist ihre Begründung, also warum es sie überhaupt gibt, wozu es sie überhaupt gibt und Mission ist ihr Leben. Gemeinde besteht durch Mission, so wie Feuer durch das Brennen am Leben bleibt. Wo es keine Mission gibt, gibt es keine Gemeinde. Und wo es weder Gemeinde noch Mission gibt, gibt es keinen Glauben. Mission, die Verkündigung des Evangeliums, heißt, das Feuer auszubreiten, das Christus auf die Erde geworfen hat. Wer sich nicht für dieses Feuer einsetzt, beweist, dass er selbst nicht brennt. Oh, das sind starke Sätze. Wer sich nicht einsetzt für die Verbreitung dieses Feuers, beweist, dass er selber nicht brennt. Jesus hat Mission gegeben, damit wir gerettet werden und damit neue Gemeinden entstehen. Und das darf nicht aufhören. Gemeinden, die sich um Gemeindegründung mühen, Gemeinden, die über ihren eigenen Ort hinaus ein Anliegen haben, damit das Evangelium in der ganzen Gegend verbreitet wird, die erhalten die geistliche Leidenschaft, sowohl für die Ältesten, die damit beschäftigt bleiben, wie auch für die sendende Gemeinde, die andere aussendet, und natürlich auch für jene, die gesandt wurden. Und die Gemeinde in Jerusalem, zugegebenermaßen war sie groß, hat innerhalb einer Generation Mission getrieben von Judäa über Samarien und darüber hinaus bis an das Ende der Welt. Gott hat mal nachgeholfen durch eine Verfolgung. Ja, musste er mal nachhelfen. Ich hoffe nicht, dass Gott uns durch eine Verfolgungswelle einmal nachhelfen muss, damit das Evangelium nach Österreich rüberkommt oder nach Kufstein, ja, oder nach was weiß ich, ihr kennt ihr die Orte besser hier in Oberbayern. Für mich ist immer beeindruckend die Gemeinde in Thessaloniki, deren Wirksamkeit 400 Kilometer weit ging. Ich frage mich immer, wie war das möglich? Ganz bestimmt nur dadurch, dass sie selbstlos blieben und ihre eigene Existenz nur begriffen als örtliche Gemeinde in dem Kontext, ich bin gesandt, wir sind gesandt, um das Evangelium zu verbreiten. Gemeinde Jesu, Gemeinde Neugründung ist wichtig einmal als neue Missionsstation. Und ich bin ganz sicher, ich habe euch das gesagt hier, als neu entstehende Gemeinde, ihr seid eine Missionsstation. Ihr seid nicht nur ein Ort, wo sich Gläubige versammeln und dies dann schön haben miteinander. Ein zweiter Grund, warum wir neue Gemeinden brauchen, und der wird mir persönlich immer wichtiger, wir brauchen neue Gemeinden als Heimat für heimatlose Christen. Ich lebe ja selbst in einer Region, von der man glaubt, wenn man sie nicht kennt. Das sei ja so ein frommes Pflaster, Stuttgart, ja. Naja, die ganzen Pietisten und so, naja. Ja, die gibt es noch viele, es gibt auch noch gläubige evangelische Pfarrer, das gibt es auch noch, jawohl, dafür bin ich Gott dankbar. Es gibt viele landeskirchliche Gemeinschaften, das gibt es alles noch. Aber lebendiges Gemeindeleben mit bibeltreuer Verkündigung, das ist ziemlich rar geworden. Ein pensionierter Pfarrer besucht regelmäßig unsere Gottesdienste, wenn er nicht noch unterwegs ist. Und seine Frau sagte mir mal, weißt du, das Evangelium ist selten geworden in Stuttgart. In Stuttgart. Wir reden nicht von, was weiß ich, irgendeiner Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen werden viele Christen heimatlos. Sie haben keine geistliche Heimat mehr. Weißt du, es gibt Gläubige, die fahren auch im Raum Stuttgart 30 Kilometer, um sonntags eine bibeltreue Verkündigung zu haben. Warum tun sie denn das? Ganz sicher nicht deswegen, weil sie so gerne Auto fahren, sondern weil sie in ihrer Nähe nichts gefunden haben. Wir haben mehrfach Geschwister gesagt, wir wollten nie nach Stuttgart fahren zu euch in die Gemeinde. Das wollten wir nicht. Und wir haben gesucht und gesucht und gesucht in unserer Region und fanden nichts. Ich konnte es gar nicht glauben. Das kann es doch nicht geben. Aber es ist wahr. Vielleicht kennen wir nicht alle Gemeinden, natürlich. Aber es gibt viele heimatlose Christen, die keine geistliche Heimat haben. Und deswegen brauchen wir neue Gemeinden. Denn Geschwister, so wichtig unserem Herrn die Evangelisation ist, wisst ihr, was dem Herrn das Wichtigste auf der Erde ist? Es ist seine Gemeinde, es sind seine Erretteten, es sind seine Kinder, die sind ihm überragend wichtig. Und wenn Gottes Kinder geistlich Hunger leiden, dann ist das schlimm für unseren Herrn. Wir sind berufen, der Gemeinde Jesu zu dienen. Nicht nur, das habe ich vorhin deutlich gemacht, wenn wir nur den Gläubigen dienen, machen wir auch was falsch. Aber wenn wir vor lauter Evangelisation die Gemeinde vergessen, ist es genauso schräg. Wir haben ein großes Anliegen für seine Gemeinde. Ich erinnere nochmal an diesen Text aus Matthäus 9. Wie ist denn mit dem, das Feld ist weiß zur Ernte und bittet den Herrn der Ernte. Und das ist ja in eine bestimmte Situation hineingesprochen. Da heißt es nämlich, dass Jesus Folgendes feststellte. Matthäus 9, Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also ich kann mir nicht anders vorstellen, dem Herrn hat's, und das heißt das Wort tatsächlich, hier, dass er empfand Mitleid, ihm hat es den Magen umgedreht, so heißt das Wort wörtlich. Vor Mitleid über dem Zustand seines Volkes. Sie waren Schafe seiner Herde. Juden, sein Volk. Und dann habe ich mal diese Begriffe, sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben, mal in ganz vielen Bibelübersetzungen nachgelesen, wie es da steht. Und das lese ich euch mal vor, um euch einen Eindruck zu geben. So geht es Menschen, die unerrettet sind aus der Sicht des Herrn. Und so geht es aber auch vielen Gläubigen, die keine bibeltreue Gemeinde mehr haben in deutschsprachigen Europa, die ihre Gemeinden verlassen mussten, weil sie charismatisch oder weltlich oder liberal geworden sind. Folgende Begriffe habe ich gefunden. Sie waren drangsaliert und hilflos. Sie waren verschmachtet und zerstreut, so sagt es die Luther-Übersetzung. Oder erschöpft und verschmachtet, die revidierte Elberfelder. Erschöpft und schutzlos, sagt die Züricher. Abgehetzt und verwahrlost, die Mengebibel. Und eine neuere Übertragung sagt, sie hatten große Sorge und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten sollte. So, das war der Zustand derer, die Jesus antraf. Und Geschwister, so geht es Menschen heute, so geht es vielen Gläubigen. Ich gebe euch nur ein Beispiel, ich könnte viele anbringen. Ein Ehepaar begann unsere Gemeinde zu besuchen, natürlich waren sie uns am Anfang fremd und die haben sich nur hingesetzt und zugehört, drei Jahre lang nur zugehört. Wir haben sie mit der Zeit besser kennengelernt und festgestellt, dass der Mann seine Gemeinde verlassen hatte wegen Entwicklungen, die er nicht mehr mittragen konnte. Und er war in einem intensiven Lehrdienst in seiner Gemeinde. Wir haben inzwischen festgestellt, dass der Mann sehr begabt ist diesbezüglich. Und er sagte mir eines Tages, Michael, wir kamen in einem geistlichen Burnout hier an. Wir mussten uns erst einmal erholen. Sie waren genau in dem Zustand, wie die Schafe, die hier beschrieben sind. Und Geschwister, davon gibt es viele Gläubige heute in unserer Zeit. Denkt nicht nur, dass die Welt so dran ist. Ich meine, die Welt, manchmal, wenn ich mich so umgucke im Urlaub, gell, da guckt man mal die Leute an und denkt, wie geht's denen wohl? Ich kann ja nicht reingucken in ihr Leben. Aber viele, die scheinen so sicher zu sein und so satt und so reich und zufrieden und erfolgreich. Aber wahrscheinlich sind sie eher dran, wie Jesus es hier beschreibt. Sie geben es nur nicht zu. Aber denkt daran, es gibt auch viele Gläubige, die ohne geistliche Heimat sind. Normalerweise, glaube ich, sollte Gemeindegründung immer aus einer missionarischen Bewegung heraus entstehen. Das ist das Gesündeste. Aber ich glaube, dass heute auch Gemeinden entstehen, weil Gläubige sagen, kommt herüber und helft uns. Wir sind geistlich am Verhungern. Wir brauchen gute Speise, wir brauchen Hirtendienst, wir brauchen Ermutigung. Was Jesus hier antraf, ist der Zustand von vielen Gläubigen in unserem Land. Weil ihre Gemeinden nicht mehr vom Wort Gottes geprägt sind, weil sie nicht mehr von Gottesfurcht bestimmt sind und weil sie nicht mehr von Hirten geleitet haben, die diesen Titel verdienen. Und deswegen, auch deswegen sind neue Gemeinden nötig, um dem Volk der Herde Gottes ein Zuhause zu geben, damit sie wieder erfrischt und geheilt und erholt und gepflegt werden und dann wieder helfen können. Damit andere Gläubige erbaut werden und neue Gemeinden entstehen. Wir sollen ja nicht gesund gepflegt werden, um uns dann selbst zu leben, sondern wir sollen auferbaut werden, damit wir wiederum fähig sind, mitzuhelfen, das Evangelium zu verbreiten. Und dafür lasst uns arbeiten, auch hier in eurer Region und wir in unserer Region, in der wir zu Hause sind. Oder die Gäste, die heute da sind, die wieder zurückfahren in ihre Gemeinden, an ihrem Ort. Gemeinde Jesu muss entstehen. Nun, wir haben das nie so praktiziert, dass wir eine Karte genommen haben, haben gesagt, wo gibt es noch keine, da fangen wir jetzt an. Manche tun das so. Und ich freue mich über jede Gemeindegründung, die so funktioniert. Aber ich denke, wir dürfen beten, Herr, wo hast du eine offene Tür? Wo willst du uns gebrauchen? Und deswegen betet und betet und betet, damit auch für den Dienst, für den sich Martin und Kirsten freier gemacht haben, dass sie diese offenen Türen finden. Menschen finden, die offen sind, die wie jener fromme Cornelius vielleicht nicht durch einen Traum oder eine Vision, aber durch andere Wege deutlich machen, kommt und predigt uns das Evangelium. Wir brauchen es. Möge Gott offene Türen geben und an ihm wird es nicht liegen. Wenn das Feld weiß ist zur Ernte, und das ist es seit 2000 Jahren, dann ist es noch nicht abgeerntet, es ist immer noch weiß zur Ernte. Betet für eure Region, betet für offene Türen, betet mutig und zuversichtlich, trauen wir unserem Gott Großes zu, beten wir nicht kleinlich, beten wir schon gar nicht ich-bezogen. Ich möchte zum Schluss drei Dinge sagen, von denen die Gemeinde Jesu damals bewegt war, die erste Gemeinde, was mir an ihr besonders aufgefallen ist. Es gibt keine lange Auslegung mehr dazu. Sie waren bewegt von der Botschaft der Auferstehung Jesu. Das zieht sich durch die Apostelgeschichte. Die waren gepackt von der Auferstehung. Sind wir auch noch so gepackt davon, dass wir einen lebendigen Gott haben? Zweitens, sie waren angetrieben durch die, wie sie es glaubten, baldige Wiederkunft unseres Herrn. Und Geschwister, ich weiß nicht, ob ich die Entrückung noch als lebender Mensch auf dieser Erde miterleben werde oder ob ich schon gestorben sein werde, das weiß ich nicht. Aber was mich bewegt, ist, Jesus kommt. Und wenn er kommt, soll er mich nicht bei etwas antreffen, wofür ich mich schämen muss, sondern er soll mich antreffen bei dem er mich gerne antreffen will. Und drittens, sie waren angetrieben von dem Befehl, geht, geht. Ich liebe zwar keine Kriegsfilme, mein Sohn hat mir mal einen vorgespielt, das konnte ich nicht ertragen. Ich sage, komm, hör auf, das kann ich nicht angucken, sowas Schreckliches. Aber was mich immer wieder bewegt, und man liest das ja immer wieder in der Zeitung, da ist irgendein Feldherr und der hat seinen Leuten gesagt, geht, vorwärts. Wir haben jetzt wieder gelesen, D-Day, er hat sich jetzt, wie viel, fast 70 Jahre her oder 75 Jahre. Und diese, das sind tausende von Soldaten, die wussten, ich laufe in den Tod für die Rettung von Europäern. Und wir sagen, oh, mein Leben ist mir zu schade. Wir gehen ja nicht mit dem Sturmgewehr vorwärts. Und wir werden auch nicht immer gleich erschossen, wenn wir anfangen zu evangelisieren. Aber wir haben einen Auftrag, bis er wiederkommt. Der Geist Gottes ist der Geist der Mission, hat Henry Martin mal gesagt. Und je näher wir zu ihm kommen, also in der Gemeinschaft mit ihm, wie wir es vorhin auch im Grußwort hörten oder in den Grußworten hörten, je näher wir zu ihm kommen, desto missionarischer müssen wir werden, weil er es ist. Und es war ein nicht ganz unumstrittener Evangelist des letzten Jahrhunderts, der gesagt hat, Gott wird uns dafür zur Rechenschaft ziehen, wie gut wir unsere Verantwortung für dieses Zeitalter erfüllen und unsere Gelegenheiten genutzt haben. Gott will Gemeinde gründen. Das ist nötig. Und deswegen wollen wir uns von ganzem Herzen nicht nur hinter Martin und Kirsten stellen. Denn das wäre ja bequem zu sagen, ein Glück machen die es. Nein, das ist ja immer unsere gemeinsame Aufgabe. Was können denn die zwei machen, ohne viele Geschwister, die das mittragen, wenn sie vielleicht auch mehr Zeit einsetzen können? Es ist unser gemeinsamer Auftrag. Und dazu wollen wir sie segnen, auch nachher. Und zugleich wissen, der Segnende, also der einen Segen zuspricht, ist selbst ein Gesandter in diese Welt. Gott möge uns dazu helfen. Amen.